Guten Morgen. In Sprüche Kapitel 4. Sprüche Kapitel 4. Sprüche Kapitel 4. Sprüche Kapitel 4. Übrigens, ich habe auch etwas vergessen, die Geschwister in Eckental. Ich habe es eine E-Mail an allen geschrieben, aber vielleicht haben nicht alle das bemerkt und auch die nicht in der Mitgliedschaft sind. Die Gemeinde in Eckental wünscht von uns, dass wir sagen, wer kommt zu ihrer Taufe in Erlangen. Nächste Woche, okay? Und ich bin sicher, wenn Leute hinkommen wollen zu eurer Taufe heute, sie sind herzlich eingeladen.
Braucht nicht Bescheid zu sagen. Kommt einfach.
Das ist aber schön. Aber die Gemeinde in Eckental hat uns gebeten, Bescheid zu sagen. So, wenn du das mir sagen kannst zum Schluss oder bevor du nach Hause gehst, dann mir bitte das sagen oder spätestens heute Abend kannst du telefonieren. Sprüche Kapitel 4. Es gibt immer wieder eine Frage, die wir stellen, wenn wir lang genug im Glauben sind. Und das ist, warum gibt es ungläubige Menschen, die sich besser benehmen als wiedergeborene Christen? Und wir denken, ich dachte, die Schwester oder der Bruder war richtig wiedergeboren. Er hat so einen guten Anfang gehabt und er spricht immer wieder von seinem Glauben. Aber wenn ich ihn mit diesem anderen Mann vergleiche, der ungläubig ist, der Ungläubige benimmt sich viel besser als mein Bruder oder als meine Schwester. Warum ist das? Die Antwort für diese Frage finden wir in der Sprüche. Wir sollen nicht so denken, naja, wenn du das und das und das und das tust, dann kannst du kein Christ sein. Bitte sage das nicht. Bitte gehe nicht in der Richtung Christen sündigen. Aber wenn du wissen möchtest, warum es so ist, dass du manchmal ein Christ findest und du vergleichst diese Person mit einem ungläubigen Mensch und du findest, der ist so viel besser, wie er sich benimmt, wie er mit anderen Menschen umgeht, als mein Bruder oder meine Schwester. Der Grund dafür findest du hier in der Sprüche. Du fängst in Kapitel 1 an und du liest bis Kapitel 31 durch, nicht an einem Tag, denke ich. Bis du halbwegs durch bist, dann sagst du, ach ja, was Jeff gesagt hat von Polt, das stimmt schon. Und jetzt verstehe ich. Gott erklärt Menschen, wie sie ein weises Leben führen können. Manche Christen sind so aufgewachsen, dass sie das nie gelernt haben. Sie haben es erst in der Gemeinde gelernt. Und dann gibt es manche Christen, die ungern lernen und denken, es ist okay, wenn ich manche Wahrheiten lerne, aber wie mein Leben zu Hause oder in der Arbeit abläuft, das ist meine Sache. Die Antwort für diese Frage finden wir hier in der Sprüche. Wie wichtig ist Gottes Weisheit dir? In fast jeder Zeitschrift und Zeitung kannst du Werbungen für Produkte lesen, die dein Leben verlängern sollen, die dich gesund machen sollen oder halten oder deine Gesundheit verbessern sollen. Menschen kaufen gern viele Vitamine und geben viel Geld aus dafür. Das ist nur eine Sache. Sie tun es, damit sie gesünder werden und damit sie länger leben. Ich möchte Sprüche Kapitel 4 und Vers 10 mal vorlesen. Höre, mein Sohn, und nimm meine Worte an, dann werden dir zahlreich die Lebensjahre. Versuche nicht so geistlich zu sein, dass du meinst, ach, das ist hat irgendwelche geistliche Bedeutung. Er hat es buchstäblich gemeint, der Salomo. Er hat Menschen erkannt, Tausende davon. Und er hat bemerkt, was im Leben funktioniert, was im Leben nicht funktioniert. Was Gott immer gemeint hat, so sollst du leben. Und wenn Menschen nicht zuhören, nicht daran denken, das nicht akzeptieren, es geht in eine andere Richtung und es geht immer schlechter. Er meint es buchstäblich hier. Dein Leben wird verlängert werden. Durch Gottes Weisheit. Durch Gottes Weisheit kann jeder von uns sein Leben verlängern. Wie viel Geld würdest du ausgeben, um dein Leben 5 Jahre zu verlängern? Wie viel würdest du ausgeben, um dein Leben 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre zu verlängern? Wie viel würdest du dich dafür bemühen, um dein Leben zu verlängern? Und wenn du hörtest, dass solch eine Verlängerung umsonst zu haben ist, du brauchst nur an die richtige Stelle zu kommen und zu zapfen. Wie bereit wärest du? Ich denke, wir wären alle bereit, das mal zu machen. Wer von uns hat in den letzten 6 Monaten dieses Bibelbuch durchgelesen, Sprüche? Das ist gar nicht so schwer. Dauert nicht so ganz lange. Wenn du ein Kapitel an einem Tag lesen würdest, das fordert 5 Minuten vielleicht oder 6. Und das Ganze durchzulesen, man findet heraus, oh, Gott hat so viel mir zu sagen, wie ich mein Leben gestalten soll. Und ich kann das ganz anders machen. Das kostet nicht so viel Mühe und du kannst tatsächlich dein Leben verlängern. In diesem Kapitel gibt es 3 Befehle. In Vers 7 lesen wir, erwirb dir Weisheit. Das ist Befehl Nummer 1 in Kapitel 4 von Sprüche. In Vers 13 finden wir den 2. Befehl, halte fest an Zucht oder Disziplin. Ich denke, wir würden es besser verstehen heute, wenn wir das Wort Disziplin benutzen würden. Halte fest an Disziplin, Vers 13. Und dann 3. Befehl finden wir in Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Diese 3 Befehle in Kapitel 4. Erwirb dir Weisheit, halte fest an Disziplin, behüte dein Herz. Und jeder Absatz beginnt mit einem Appell. Mein Sohn, höre auf meine Worte. Und wie wir bereits gehört haben, Salomo sitzt da unter seinen Söhnen und er erklärt, wie das Leben ablaufen soll. Höre meine Worte. Und jetzt wollen wir uns auf den 2. Befehl konzentrieren. Halte dich fest an Zucht oder halte dich fest an Disziplin. Und das ist dann das Thema für unsere Predigt heute. Halte dich fest an Disziplin. Halte dich fest an die Weisheit. Und habt ihr bemerkt, in Vers 13, halte dich fest an der Zucht. Lass nicht ab. Wahre sie, denn sie ist dein Leben. Und es geht so in den nächsten Versen, ein Verb nacheinander. Okay, und wenn wir unsere deutsche Grammatik nicht so gut im Kopf haben, ein Tunwort. Okay, ein nacheinander, nacheinander, nacheinander. In rascher Folge. Und wenn du das liest, dann kriegst du ein Gefühl, und das ist richtig so, das ist etwas dringend. Das meint er. Halte dich fest an Zucht. Lass nicht ab, wahre sie, denn sie ist dein Leben. Was meint er hier von Disziplin? Nun, in erster Linie Disziplin in unsere Gedanken. Denn das sind Gedanken hier. Wie du leben sollst, wie du dich benehmen sollst. Aber das sind Gedanken. Also, wir sollen unser Leben, unsere Gedanken, entschuldige, disziplinieren kannst du auch tun. Du kannst deine Gedanken steuern. Manchmal denken wir, ach, ich kann nichts dafür. Es passiert halt. Ich verstehe. Ich denke, wir alle verstehen. Manchmal sind Gedanken im Kopf und wir denken, von woher ist das gekommen? Oder wir denken, oh, das ist nicht so gut. Das ist nicht so positiv. Das gefällt Gott nicht wahrscheinlich. Ja, was tut man? Ja, dann fühlt man sich schuldig und weiß nicht, was man tun kann. Ich kann dir sagen, was du tun kannst. Denke an dem, was Gott sagt. Ersetze diese schlechten Gedanken mit Gedanken, die gut sind. Und du kriegst deine Hilfe, wenn du Bibelverse auswendig lernst. Das ist immer so ein wunderbares Ding. Also manchmal erwischen mir Gedanken und ich denke, das ist nicht so gut. Und dann fange ich an, ein Bibelvers zu zitieren. Und es muss nicht unbedingt mit diesem Problem zu tun haben. Nur Gottes Wort. Und wisst ihr was? Die Gedanken sind weg. Die sind völlig weg. Ich bin auf eine gute Schiene. Du kannst deine Gedanken steuern. In erster Linie. Unsere Gedanken, das ist, was er meint hier. Nummer zwei, unser Herzen. Das kommt nächste Woche. Okay? Und dann Nummer drei, unser Leben sollen wir disziplinieren. Gedanken, Herzen, Leben. Denn das Leben mit Gott, und wir denken wenig daran, okay? Aber die Tatsache ist, das Leben mit Gott fordert Disziplin. Wir werden mehr darüber sagen in der Zukunft. Ich hoffe, dass das bei euch hängen bleibt. Das Leben aus Christ, das fordert von mir Disziplin. Und was bedeutet das Festhalten hier? Halte dich fest an Disziplin. Hat alles mit Gottes Weisheit zu tun. Wir finden das gleiche Wort. Ich sage euch, ich gebe euch eine kleine hebräische Lektion. Okay? Du kannst hören, du kannst vergessen, es ist okay. Wir finden das gleiche Wort Chazak in 2. Königen 4, Vers 27. Es ist die Geschichte von der Frau von Schunem. Ihr Sohn ist gestorben. Es war so eine Freude, dass sie einen Sohn gekriegt hat. Ihr Sohn ist gestorben und sie ist zu Elisa, dem Prophet, geritten. Und als sie endlich zu ihm kam, hat sie ihn um die Füße gefasst. Und der Diener Gehasi, der wollte sie wegstoßen, aber sie hielt fest an seinen Füßen, wollte nicht weg, wollte nicht loslassen. Und Elise sagt, lass sie. Also, als sie das getan hat, hat sie es deutlich gemacht. Wenn es irgendein Ort gibt, wo ich mein Herzen Luft machen kann, dann bei diesem Mann Gottes, Elisha. Wenn es irgendwie Hoffnung für meine Lage geben kann, dann wird es durch diesen Mann, Elisha, kommen. Nein, ich lasse seine Füße nicht los. kriegen wir dann die Idee, halte fest an Weisheit. Wenn du Hilfe für das Leben haben möchtest, denn das, was du von Gott gelernt hast, halte fest daran. Wenn du etwas mit Gott besprechen möchtest, dann das auf jeden Fall und halte fest daran. So ist es für Weisheit gemeint. Was wir bereits gelernt haben, das ist wichtig zu verstehen, was du bereits von Weisheit gelernt hast, halte fest daran. Gottes Weisheit, die soll man nicht lernen und dann vergessen. Man soll lernen und festhalten. Sie ist dein Leben, sagte er. Manchmal lerne ich Menschen kennen, die vorher aktiv in einer Gemeinde waren und heute leben sie richtig in der Sünde. Und du denkst, was ist passiert? Und vielleicht lernst du das nie, aber sie sagen zu dir, manchmal hat jemand zu mir gesagt, ja, das waren schöne Tage in der Gemeinde, da haben wir das und das, das erlebt, das war wirklich gut. Und was der Prediger gesagt hat, das werde ich nicht vergessen und sagt's. Aber statt das festzuhalten, da haben sie das losgelassen. Und leben nicht mehr für den Herrn. Ich werde nicht sagen, ob sie wirklich gläubig sind oder nicht. Da kann ich nicht richten. Aber sie leben nicht mehr für den Herrn. Sie haben Gottes Weisheit losgelassen. Salomo sagte, lass nicht los. Halte fest, wie die Frau von Schunem. Halte fest. Aber auch mit dem Positiven gibt es auch Negativen. Finden wir auch hier in Vers 14. Denn den Pfad der Gottlosen betritt nicht. Beschreite nicht den Weg der Bösen. Lass ihn liegen, geh nicht darauf. Weiche von ihm und geh vorbei. Halte dich davon fern, sagte er, wenn es um den Weg von den Bösen geht, ihr Leben still, ihre Lehre, ihre Werbung. Halte dich davon fern, erstens. Zweitens, trete nicht darauf. Das ist ein Weg, das zu dir nicht gehört. Mach nicht mal einen Fuß auf den Weg, sagt er. Und dann sagt er noch dazu, wende dich davon ab. Manchmal ist es so, ja, wir wissen, das ist falsch, aber wir schauen das gern an, weil wir so neugierig sind. Und er sagte, wenn du merkst, dass das böse ist, wende dich davon ab. Manchmal gehst du auf die Straße und du merkst, da ist ein Unternehmen da und das, was dort los ist, ist wahrscheinlich nicht gut. Du weißt das. Und was tust du? Manchmal haben wir Neugier. Und stattdessen, sagt Gottes Wort, gehe vorbei. Geben Sie nicht mal Respekt, um zuzuschauen. Gehe vorbei. Ein Mensch, der sein Leben nach Gottes Weisheit führt, vermeidet bösen Wegen. Streng ist die Warnung und umfassend, aber das führt zum Leben. Warum entscheiden sich Menschen für so ein Leben? Schau mit mir im Psalm 14, Vers 4. David hat auch gefragt, diese Frage gestellt, Psalm 14 und Vers 4, spricht über gottlosen Menschen und irgendwie, okay, ich sage es nur kurz heute, denk kurz darüber nach und dann kommen wir zurück zu diesem Thema. Irgendwie finden wir uns alle drin, okay? Psalm 14? Zumindest zum Teil finden wir uns auch drin. Okay, aber er sagt in Vers 4 über die Gottlosen: Haben denn keine Erkenntnis alle, die Böses tun, die mein Volk fressen, als essen sie Brot, den Herrn rufen sie nicht an? Haben sie alle keine Erkenntnis? Was ist das Problem? Das Problem ist nicht Mangel an Information. Das Problem ist nicht zu wenig Bildung, sondern Mangel an moralischen Überzeugung. Da liegt's. Sie wollen das Richtige eben nicht tun. Es gab einen jungen Mann, einen Basketball-Superathlet, und da, ihr wisst, Basketball war mein Sport, Ich habe mit einem Bruder im Herrn Körbe geworfen gestern, und das war großartig für mich in dieser Phase meines Lebens. So, ich habe aufgepasst immer wieder auf Athleten, die besonders Basketball gespielt haben. Und es gab einen Superathlet in den USA namens Len Bias. Er war wiedergeborener Christ und auf Universitätsebene der Beste im ganzen Land. Aber als er im letzten Semester deines Studiums kam, hat er sehr viel Ruhm bekommen und enorm viel Geld. Ein schönes Auto. Er hörte auf, in die Vorlesungen zu gehen. Er besuchte immer wieder Nachtlokale. Er fing an, Drogen zu nehmen. 2 Tage nachdem er einen Profivertrag unterschrieben hat, nahm er eine starke Dosis von Kokain und starb. Ich werde nicht daran zweifeln, dass er wiedergeborener Christ war. Seine Eltern, die auch wiedergeborene Christen sind, wollten auch nicht daran zweifeln. Sie wollten zugeben, dass das der falsche Weg war. Gott sagte: Mein Kind, das war zu weit. Kein Wunder, dass Salomo schreibt: Halte dich davon fern. Oh, und auch interessant, 2, 3 Jahre vorher hat dieser Athlet zu seinem jüngeren Bruder gesagt: Habe mit Drogen nichts zu tun. Halte dich davon fern. Lass Gottes Weisheit nicht los. Wo alles hinführt, Vers 16. Denn sie schlafen nicht, wenn sie nicht Böses getan, und ihr Schlaf wird ihnen geraubt, wenn sie nicht irgendeinen zu Fall gebracht haben. Denn sie essen das Brot der Gottlosigkeit und Wein von Gewalttaten trinken sie. Also das motiviert sie immer weiter, ist, was er meint hier. Sie tun schlechte Dinge und das motiviert sie immer weiter, noch mehr schlechte Dinge zu tun. Du denkst, ja, das ist das Alte Testament, das kommt mir etwas nicht so nah an meine Straße vor. Ich möchte 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 17 mal vorlesen. 2. Petrus, Kapitel 3 und Vers 17. Ist es so, alles nur in der Vergangenheit, in einer Gesellschaft, die mir fern ist oder mit der ich nichts zu tun habe? Petrus schrieb an Menschen, Christen. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 17. Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Auch im Neuen Testament, Alten Testament, Altes Testament, Neues Testament, sie stimmen miteinander ein. Sind im Einklang. Wenn wir Fortschritte im Glauben machen wollen, dann müssen wir Gottes Weisheit lernen und festhalten. Einer wird sagen, Jeff, gibt es keinen Platz für Gnade? Was ist mit Liebe zu solchen Menschen? Und ich denke, immer wieder haben wir etwas darüber gesagt, von diesem Pult, ob ich oder jemand anders. Aber ich möchte diese Frage auf diese Weise mal beantworten. Ich kenne einen Mann, der zur Bibelschule in der Nähe von Chicago ging. Und als er in der Bibelschule war, war er auch aktiv unter Kinder. Er hat unter denen missioniert, besonders unter armen Kinder in dem Gebiet von Chicago. Er hat viele für die Sonntagsschule in seine Gemeinde getan. Viele von diesen jungen Leuten, die sonst niemals zur Kirche gehen würden, er hat sie dafür gewonnen. An einem Samstag war er zusammen mit einem anderen Mann unterwegs in so einem Wohngebiet mit sehr vielen Wohnblocks. Und er sprach eine Gruppe an, die an einem Picknicktisch saßen. Ich weiß nicht, wie man das besser beschreibt. Entschuldige. Am Anfang waren sie distanziert, ablehnend, unfreundlich zu dem jungen Mann. Aber als er immer weiter mit denen gesprochen hat und es denen klar war, er meint es gut mit denen, da haben sie sich immer mehr aufgeschlossen. Und er hat die Kinder eingeladen zur Sonntagsschule und er hat das Evangelium dann zu dieser Gruppe gegeben. Und sie haben zugehört. Sie haben Jesus nicht angenommen, sie haben zugehört. Sie haben ja gesagt, ein oder zwei haben gesagt, meine Kinder können gehen. Aber sie waren nicht bereit, Jesus anzunehmen. Und dann hat er gebeten, um Erlaubnis im Gebet zu schließen. Und sie haben gesagt, ja, können Sie mal machen, Prediger. Und dann hat ein junger Mann gesagt, halt, ich fühle mich nicht richtig. Und er hat eine Tasche rausgezogen mit 200, 300 Gramm von Drogen, hat es auf den Tisch hingelegt. Und als ob das nicht genug war, hat er ein 44 Magnum Revolver Pistole rausgenommen und das auf den Tisch hingelegt. Er sagte, Prediger, wenn du betest und ich so etwas bei mir habe, da fühle ich mich nicht richtig. Jetzt können Sie beten. Mit der guten Botschaft von Jesus Christus kannst du Herzen erreichen, die weder man durch Gewalt noch Geld noch Bildung noch Ordnung noch Gesetz erreichen kann. Die Sprüche, die sind Gottes Wort. Und Jesus Christus ist Gott. Und wie ich letzte Woche zitiert habe, zitiere ich noch einmal Johannes Kapitel 8, Vers 12. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Unser Jesus. Und das bringt uns zu dem letzten Punkt. Und das ist das Endergebnis, möchten wir schnell zusammenfassen. Das Endergebnis Vers 18, aber der Pfad der Gerechten ist wie ein glänzendes Morgenlicht, heller und heller erstrahlt, bis zur Tageshöhe. Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel, sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Damals haben die meisten Menschen in einem Bauernhof gewohnt oder waren nah daran, das war denen sehr familiär. Man stand früh auf und vielleicht sind sie aufgestanden, bevor es überhaupt Tageslicht gegeben hat und sie haben gesehen, wie die Sonne aufgegangen ist. Und als die Sonne immer höher war, war es immer heller, bis 8 Uhr, 9 Uhr ganz hell und warm. Und das ist, was er hier meint. Der Weg von einem Menschen, der nach der Weisheit Gottes geht, wird immer heller werden. Du wirst immer mehr verstehen von Gottes Weg. Du wirst immer mehr von seiner Kraft erfahren. Du wirst es immer besser kapieren. Ich bin in seinen Händen. Er hält mich fest. Und du wirst immer besser verstehen, wie du diese Botschaft an anderen Menschen weitergeben kannst. Es wird immer heller, denn Jesus ist das Licht, nicht wahr? Halte dich fest an der Weisheit. Aber dann gibt es umgekehrt eine andere Seite. Er möchte, dass wir auch merken, die Menschen, die Bosheit nachgehen, ihr Leben wird Dunkelheit sein. Wurde auch in der Geschichte von Israel in Ägypten und die Plagen. Und es war ganz dunkel für eine Plage. Und das ist das gleiche Wort hier. Ganz dunkel. Menschen, die nach ihren Gelüsten, die nach Ungerechtigkeit das Leben treiben. Das Leben wird dunkel sein. Und es sagt, sie stolpern und sie verstehen es nicht, worauf sie gestolpert sind. Ein Mensch, der nach Gottes Weisheit läuft und lernt und heilt, der wird vielleicht stolpern, aber er wird es verstehen. Er wird von seinen Fehlern lernen. Ein Mensch, der nach der Ungerechtigkeit lebt, er lernt nicht von seinen Fehlern, er wiederholt sie. Wir könnten so viele Beispiele geben, aber ich denke, der Punkt ist klar. Und wir brauchen es nicht weiter in diese Richtung zu erklären. Aber ich möchte allen hier ermutigen, Gott sagt in dem Psalmen, dein Wort ist meines Füßes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen. Gottes Wort. Schlage es auf. Lese Gottes Wort. Und morgen lese noch einmal Gottes Wort. Und am Dienstag lese noch einmal weiter in Gottes Wort. Und jeden Tag noch einmal weiter in Gottes Wort lesen und beherzigen und sage, Herr, ich weiß, das ist auch für mich. Das Leben wird immer heller werden. Und wenn du Jesus Christus noch nicht kennst als Retter, dann möchte ich sagen, wenn du Jesus in deinem Leben einlädst, wenn du glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist und sagst, Herr Jesus, vergib mir und rette mich. Das Licht wird in deinem Leben hineinkommen, du wirst es erfahren. Wir wollen beten.